freue mich hier zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, das ist einer der besten Orte in NRW, wo du an diesem Wochenende sein kannst, weil Gott ist hier. Amen. Und da, wo Gott ist, wo Gott ist, da geht immer was ab, oder? So, wir haben so die Erfahrung gemacht, dass die Identitätstage tatsächlich das Fruchtvollste ist, was wir machen so im Jahr. Wir machen ja ziemlich viel. Wir haben unsere ganzen Konferenzen, Breeding Revival, Evangeliumsfest, immer wieder Gastredner hier, immer wieder irgendwelche Kingdom Trainings und sowas. Aber tatsächlich ist diese Identitätstage sind das, was am meisten, wo wir erleben, was am meisten Frucht hervorbringt in Menschen. Und das ist eine gute Sache, wo du bist dieses Wochenende, weil das, was ich gerade gebetet habe, das wird dieses Wochenende stattfinden. Etwas wird anfangen in deinem Leben und du wirst mehr und mehr erkennen, wer in dir lebt und du wirst immer mehr den hervorbringen, der in dir lebt, weil das ist deine Bestimmung. Wusstest du das? Weißt du, Leute fragen mich immer so, Sultan, sag mir, komm, bete für mich und prophezei, was meine Berufung ist. Sag mir, was meine Bestimmung ist. Sag mir, wozu ich berufen bin. Hat das schon mal jemand gebetet? So, Gott, zeig mir, wozu ich vorherbestimmt bin. Zeig mir den Plan, den du für mein Leben hast. Zeig mir, was du tun willst. Und immer, wenn die Leute kommen, dann schmunzle ich leicht. Und ich sag so, hey, schau mal, Römer 8, weißt du, was da steht? Da steht, du bist vorherbestimmt. Du bist vorherbestimmt, du bist berufen, du bist vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist mein prophetisches Wort, was ich für die Leute habe. Du bist vorherbestimmt, Jesus gleich auszusehen. Du bist vorherbestimmt, dem Bilde von Jesus Christus gleichförmig auszusehen. Das ist deine erste Berufung, nicht irgendwie zu predigen, durch die Welt zu reisen, Gemeinden zu gründen, sondern auszusehen wie Jesus. Und ich frage mich, wie würde eine Gemeinde aussehen, die diese Botschaft nimmt, die diese Bibelstelle nimmt, die diese Wahrheit nimmt, sich zurückzieht und sagt, Jesus, bring dein Bild in uns als Gemeinde, in uns als Leib hervor. Ich meine, wie würde das aussehen, wenn du hier nach Hause gehst mit dem Bewusstsein, Jesus lebt in dir und du willst dieses Bewusstsein hervorbringen? Ich meine, das würde alles in deinem Leben verändern. Amen. Das war noch nicht mal die Predigt, zu der kommen wir gleich. Das war so der Warm-up, okay? Konrad hat ja schon angekündigt, ist jetzt nach Hause, ist jetzt ausruhen gegangen. Soll ich einen Witz erzählen? Wer will einen Witz hören? Wer will einen Witz hören? Nur einen guten, ich versuch's, okay? Ich habe letztens so ein paar von meinem Pastor zugeschickt bekommen. So, weil manchmal haben wir nichts Besseres zu tun. Da war ein Pastor, der war nach dem Gottesdienst auf dem Weg nach Hause und wird von der Polizei angehalten in Amerika, ja? Und dann kommt der Polizist dahin, der Typ hat seine Hände oben und dann Fahrzeugscheine, Papiere und Führerschein und sowas, dann wird da alles kontrolliert und dann ist der Polizist fast fertig und sieht so eine Flasche da liegen, ne? Und dann fragt er, was ist in der Flasche drin? Weil die war undurchsichtig, da konntest du nicht durchschauen. Und der Pastor meinte, da ist Wasser drin. Und der Polizist guckt ihn so ein bisschen unglaubwürdig an und sagt, geben Sie mir mal bitte die Flasche. Und dann kriegt er die Flasche, macht die Flasche auf, riecht dran. Der Polizist nimmt einen Schluck und sagt, wollen Sie mich verarschen? Das ist Wein, das ist nicht Wasser. Und dann sagt der Pastor, er hat es schon wieder getan. Der war besser, ja? Der war besser. Ich habe noch einen anderen, aber den lassen wir sein. Oh Mann, guck mal deinen Nachbarn an und sag mal, du siehst gut aus. Cool. Okay, ich habe so viel auf dem Herzen, so viel im Kopf zu sagen, dass es mir echt schwer fiel, mich vorzubereiten auf heute Abend, wirklich so. Da ist so viel in mir, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll und einfach mich so vor Gott beuge und sage, Gott, tu, was du willst heute Abend. Weil wenn man so ein bisschen predigt und ein bisschen öfter predigt und auch ein bisschen unterwegs ist, dann hat man irgendwann so viel zu sagen, dass es einem schwerfällt, sich vorzubereiten, weil du so viel sagen kannst, dass du alles und nichts sagen könntest. Und ich weiß echt nicht, also ich habe so einen Eindruck, wo wir heute Abend den Vogel landen werden und ich freue mich darauf, wenn das wirklich passiert, weil ich glaube, dass das eine gute Sache ist, aber ich bin ein bisschen unvorbereitet, habe ich das Gefühl, so, weil, ne, so Leute sind hier, die mich nicht kennen, ihr kommt ein bisschen weiter weg, ich wirke unvorbereitet, ich fühle mich unvorbereitet, aber eins ist sicher, Gott ist gut, oder? Vielleicht schaffe das an diesem Wochenende, diesen Gesichtsausdruck aufzusetzen, so einen Christus-Gesichtsausdruck, okay? Geht das? So oft sehen wir Christen wie so Heiden aus, so bald total depressiv. So.
Jesus liebt mich. Ja, Jesus ist gut.
Jesus liebt mich, Jesus liebt dich. Das ist, glaube ich, so, das ist so eine Fundamentsbotschaft, die man so hört, aber die immer noch so umkämpft ist. Weißt du, ich meine, ich bin christlich aufgewachsen, ich habe immer gehört, dass Jesus mich liebt und dass er verknallt in mich ist, aber immer wieder habe ich mich ertappt mit der Frage, liebt Gott mich wirklich? So kennt das einer, so du weißt, Gott liebt dich, aber immer wieder dieser Gedanke, liebt er mich nicht, habe ich mich jetzt gut verhalten und jetzt liebt er mich oder liebt er mich nicht? Und immer wieder habe ich mich in dieser Zwickmühle gefunden, immer wieder habe ich mich in diesem Konflikt gefunden und mir die Frage gestellt, ob Gott mich liebt, weil meine Werke damals, als ich noch nicht so war, wie ich heute bin, ziemlich doof aussahen. Weißt du, ich bin christlich aufgewachsen, aber ich habe ziemlich viel Mist gebaut. Weißt du, ich bin echt ein böser Bub gewesen. Ich bin zweimal in der Schule sitzen geblieben. Ich hatte ein Schreiben zu Hause, okay? Ein Schreiben, das musst du erstmal schaffen, so ein Schreiben nach Hause zu bekommen. Das war, glaube ich, einmalig an meiner Schule. Ich hatte ein Schreiben zu Hause, dass wenn ich noch einmal negativ auffalle in der Schule, von der Schule fliege. Ich meine, ich wünschte mir, ich hätte dieses Ding noch. Ich würde das einrahmen, über mein Ehebett hängen oder sowas. Ich wäre richtig stolz darauf. Damals war ich es nicht, weil das hat ziemlich viel Stress bei mir zu Hause verursacht. Aber ich war ein schlimmer Typ. Ich hatte Stress mit der Polizei. Ich war echt ein Arsch. Ich habe Leute verarscht, bestohlen. Ziemlich viel Mist gebaut. So bin ich groß geworden. Und immer wieder, dann war ich sonntags im Gottesdienst und der Prediger sagt, ja, Gott liebt dich. Und ich so, Gott, kann das sein, dass du mich liebst? Weil guck mal hier, dies und das und jenes und dies und ich baue nur Mist in der Schule und Lehrer abends angerufen und sie beleidigt auf dem AB aufgeflogen und sowas und so ein Zeugs. Und ich bin der Jugendleiter dieser Gemeinde. Oh Mann, das ist eine Story für sich. Wir waren auf der Klassenfahrt und haben abends unseren Mathelehrer angerufen um 2 Uhr morgens und ich habe ihn auf dem AB gesprochen. Und ich habe eine ziemlich unschöne Sache gesagt, so. Mann, die kann ich hier gar nicht erwähnen. Da kannst du mich später fragen, was ich gesagt habe, aber das wird aufgenommen, das lasse ich besser raus. Aber auf jeden Fall, Dankeschön, habe ich mich immer wieder in diesem Konflikt gefunden, liebt Gott mich? Und bin auf eine Reise gegangen und kann heute, ein paar Jahre später, sagen, Gott liebt mich bedingungslos. Gott liebt mich unabhängig von meinen Werken. Gott hat mich angenommen und hat Ja gesagt zu mir. Und das eigentlich schon von Anfang an, weil warum hat Gott die Menschen erschaffen, wissen wir, oder? Wissen wir nicht? Warum hat Gott den Menschen erschaffen? Alpha-Kurs. Ein Gegenüber. Aber warum braucht er ein Gegenüber? Gott ist Liebe, oder? Gott ist Liebe und Liebe braucht immer ein Gegenüber, um Liebe zeigen zu können. Wäre ich der einzige Mensch hier auf der Erde, der einzige Hutan, der einzige Homo sapiens, der einzige Mensch, den es hier geben würde, dann könnte ich nicht lieben, oder? Weil es gäbe nichts außer ein paar Bäume und vielleicht ein paar Tiere, was ich lieben könnte. Es gäbe kein menschliches Gegenüber, wo ich meine Liebe drüber ausschütten könnte, richtig? Und deswegen, Gott ist Liebe und er benötigte, Gott hat dich gebraucht, sage ich jetzt mal, ohne dich missbrauchen zu wollen, aber Gott benötigte ein Gegenüber, um Liebe ausschütten zu können. Liebe braucht immer einen Ausfluss, Liebe braucht immer ein Gegenüber, über den er sich ausgießen kann. Und Gott hatte die geniale Idee, wen zu schaffen? Adam! Jemand in seinem Ebenbild und dann war Adam in seinem Bild und Adam brauchte ja auch jemand anders noch zu lieben, oder? Und dann kam Eva, damit Adam sich über Eva mit Liebe ausgießen kann. Sehen wir diesen Zusammenhang? Liebe braucht immer ein Gegenüber. Und Gott hat dich geschaffen, um dich zu lieben und zu drücken und zu kuscheln und zu umarmen und bruh, mit deinen Wangen zu spielen. Wisst ihr, meine Frau ist jetzt schwanger. 25. Mai ist unsere Entbindung. Ich freue mich wie ein kleiner Junge, wie so ein wilder Tiger freue ich mich, dieses Ding in meiner Hand zu halten, dieses wunderschöne Baby. Und oh, du bist mein Kind. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Du bist mein geliebtes Kind. Ich freue mich auf diesen Tag. Und genau das war mit Gott. Gott hat dich erschaffen, hat dich in den Arm genommen. Du bist wertvoll und du bist so geliebt, du bist so angenommen, so akzeptiert gewesen von Anfang an. Du bist sowas von wertvoll und sowas von geliebt. Und wir kennen ja alle das Gleichnis vom verlorenen Sohn, oder? Wusstest du, dass dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn das gesamte Entstehungsbild bis zum Ende beinhaltet, was wir in der Bibel finden. In diesem Gleichnis findest du Anfang, findest du Ende und findest du mittendrin in diesen, keine Ahnung, 30 Zeilen oder sowas. 30 Versen. Da findest du alles drin. Was hast du am Anfang? Du hast einen Vater mit zwei Söhnen, richtig? Du hast einen Vater mit zwei Söhnen und dann sagt der jüngere Sohn zum Vater, Vater, gib mir mein Erbe. Das sage ich auch manchmal zu meinem Vater, aber mit einem Augenschmunzeln. So, ne? Papa, wann? Aber eigentlich, wenn du zu deinem Elternteil das ernst meinst und sagst, gib mir mein Erbe, was sagst du deinem Vater oder deiner Mutter ins Gesicht? Ich wünschte mir, du wärst tot. Oder? Weil ein Erbe kriegt man erst, wenn die Eltern oder Großeltern verstorben sind. Das heißt, du hast hier in dem Gleichnis eine Person, die dem Vater ins Gesicht schaut und sagt, ich wünschte mir, du wärst tot, gib mir mein Erbe. Und dann lesen wir so schnell weiter, aber es heißt, dass der Sohn noch einige Tage zu Hause blieb. Der Sohn hat sich nicht sein Erbe genommen und ist direkt weggegangen, sondern hat noch mit dem Vater gefrühstückt. Hey Papa, wie geht's? Fühlt sich gut an, so ein paar 10.000 Euro weniger zu haben, oder? Fühlt sich gut an, mir das Erbe gegeben zu haben und sitzt da und speist mit dem Vater und irgendwann hat er keinen Bock mehr und läuft weg. Und dann kennen wir die Story, ne? Der kommt in ein Land und dann bricht eine Hungersnot aus, dann hat der Typ irgendwann Hunger, der jüngere Sohn, der verlorene Sohn, sitzt mit den Schweinen rum, ne? Wissen wir, ist ein Bild auf Sünde, oder? Ne? Schweine, hebräisches Denken, das isst du nicht. Wir grillen das Ding, aber die haben das damals nicht gegrillt. Die haben sich davon ferngehalten, okay? Schweine, ein Bild von Sünde. Und wo finden wir den verlorenen Sohn irgendwann wieder? Mit den Schweinen, verloren in Sünde, in einem Land des Mangels, in Sünde verloren, so runtergekommen, dass er sich danach gesehnt hat, die Schoten der Schweine zu fressen. Also ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann so hungrig zu sein, dass ich Tiernahrung esse, also wirklich. Das ist ekelhaft, oder? So Hundefutter, das sieht so glitschig aus. Ich meine, es gibt ja Leute, die sowas essen. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, was in denen gefahren ist, aber ein Geist des Hundes vielleicht, keine Ahnung. aber ist nicht so gut. Ne? Und dann fragt er die Leute, hey, darf ich essen? Darf ich dieses Futter essen? Und die Leute sagen nein. Und dann erinnert sich der Sohn, der verlorene Sohn, an seinen Vater und sagt, hey, mein Vater hat so viele Tagelöhner. Kein von ihnen mangelt es an etwas. Ich will zurückgehen zu meinem Vater. Was heißt in Römer 3, Römer 2, die Güte Gottes treibt zur Umkehr. Er erinnert sich an die Güte seines Vaters. Er erinnert sich an die Liebe seines Vaters. Weil warum, was? Die Liebe ist gütig, heißt es in 1. Korinther 13, richtig? Vers 4, die Liebe ist gütig. Das heißt, jedes Mal, wenn du eine Erfahrung mit der Güte Gottes machst, machst du eine Erfahrung mit seiner Liebe. Erinnert sich an die Liebe seines Vaters, erinnert sich an die Güte seines Vaters und geht nach Hause. Und die nächste Szene, die wir sehen, und denkt sich so, ich will zu meinem Vater sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das ist der Grundsatz, den er sich in seinem Herzen gefasst hat. Und dann macht er sich irgendwann auf und das nächste Szenario, was wir sehen, ist, dass der Vater etwas am Horizont sieht, eine Person am Horizont sieht, eine Gestalt am Horizont sieht. Und dann hält der Vater Ausschau und denkt sich so, wer ist das? Wer kommt da meine Straße entlang? Weil die haben damals in Clans gewohnt. Weißt du, das waren Familienmitglieder, die haben alle zusammen gewohnt. Er sieht jemanden am Ende des Horizontes und denkt sich so, wer ist das? Und dann beobachtet er diese Person und beobachtet diese Person. Und dann denkt er sich so, ist das etwa mein Sohn? Und dann guckt er weiter und dann denkt er sich so, wow, der hat einen langen Bart bekommen. Schon eine Weile her, wow. Hat ein bisschen Muskeln aufgebaut. Bisschen breiter geworden, der Typ. Und dann erkennt er, das ist wirklich mein Sohn. Und was macht der Vater? Er läuft seinem Sohn entgegen, richtig? Er läuft seinem Sohn entgegen und hier will ich ein bisschen Hintergrundwissen, Backup-Wissen reinbringen. Damals war es gang und gäbe, dass die Söhne der Familie gesagt haben, gib mir mein Erbe, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben und sind abgehauen. Das war normal damals. Für heute ist es nicht mehr normal, aber damals war, vielleicht ist es heute auch noch normal, keine Ahnung. Aber damals war das normal und es gab einen Gebrauch, ein Ritual zur damaligen Zeit, was passiert, wenn eine Person Schande über die Familie gebracht hat, weggegangen ist und wiederkommt. Und zwar haben die damals, wie ich gerade gesagt habe, in ihren Familienclans gewohnt. Und wenn diese Person die Schande über die Familie gebracht hat, wieder nach Hause kam, sind die Männer der Familie dieser Person entgegengelaufen mit Tonkrügen in der Hand. Und haben diese Tonkrüge vor den Füßen der wiederkehrenden Person zerbrochen und haben gesagt, guck mal, du hast Scham und du hast Schande über unsere Familie gebracht. Das hast du über unsere Familie gebracht, das sei über dein Haupt. Die Person, die wieder nach Hause kommt, durfte einen Kuss von der Mutter haben und musste dann für immer ins Exil gehen. Dieses Ritual nennt man Kasasa. Wenn du Scrabble spielst, dann ist das dein Endgegnerwort. Damit gewinnst du das Spiel, kannst direkt aufschreiben, Kasasa, Game Over. Boom, gewonnen. Niederlage. Der Herr führt mich umher im Triumphzug alle Zeit. Kasasa. Kannst du noch die Bibelstelle zitieren? Und was macht der Vater? Er weiß um dieses Ritualens willen, richtig? Er weiß, dass wenn mein Sohn irgendwann wieder nach Hause kommt, man diese Tonkrüge vor seinen Füßen zerbrechen wird und sagen wird, du hast Scham und Schande über unsere Haupt gebracht, hau ab. Und was hat der Vater gemacht? Er lief dem Sohn entgegen, bevor die Familienmitglieder diesen Sohn erreichen. Für einen jüdischen Mann war es damals eine absolute Schande zu laufen. Als Familienoberhaupt läufst du nicht, sondern du gehst ganz langsam. Du bewegst dich ganz königlich und fürstlich und hast keinen Stress und keine Eile. Und die Männer damals waren ein bisschen modischer als heutzutage. Die haben damals Gewänder getragen, richtig? Ich meine, ich habe noch nie ein Gewand getragen, außer das Jesusgewand. Aber ich weiß, als ich meine Frau geheiratet habe, wir haben so ein paar Fotos geschossen und sie ist mir entgegengelaufen, hatte langes Kleid an. Was musste sie mit dem Kleid machen? Alle Frauen wissen, hochheben. Wenn du laufen willst mit dem Kleid, musst du das Kleid hochheben. Die Männer, was? Du musst das Kleid hochheben, richtig? Als ein jüdischer Mann war das eine absolute Schande, deine Beine zu zeigen. Das gehörte zum Intimbereich. Das machst du nicht. Das ist absolut nicht angebracht. Das gehört sich nicht in der damaligen Kultur. So, der Vater sieht seinen Sohn, weiß, dass die Familienmitglieder auf dem Weg sind, mit den Tonkrügen, um Schande über den Sohn zu bringen. Was macht der Vater? Er entblößt sich. Er läuft seinem Sohn entgegen und nimmt die Scham und nimmt den Dreck der Sünde, nimmt die Anklage, die Verdammnis, nimmt sie auf sich. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Da gab es so einen Typen in der Bibel, der hing entblößt am Kreuz. Oder? Ich hab den Namen vergessen. Jesus, oder? Der hing entblößt am Kreuz, oder? Er hatte seine gesamten Klamotten abgezogen. Richtig? Er hing komplett nackt am Kreuz. Und das ist ein Bild des Vaters, ist ein Bild auf Jesus. Er läuft dir entgegen, springt dir um den Hals voller Liebe, voller Freude, fängt an dich zu drücken und zu küssen und zu lieben und sich um dich auszuschütten und auszugießen und nimmt die Scham der Sünde auf sich. Nimmt den Scham, den Dreck, die Anklage, die Verdammnis, die auf deinem Haupt hätte landen müssen, nimmt sie auf sich, damit du frei gesprochen bist. Und worin finden wir uns Christen oft wieder? Oh, ich bin so unwürdig. Ich bin so wertlos. Ich bin verdammt in den Augen des Herrn. Ich habe gesündigt, ich bin der schlimmste aller Sündern. Gott kann mich nicht lieben. Und warum? Weil wir uns die ganze Zeit mit unserer Vergangenheit beschäftigen, oder? Aber wie wäre es, wenn wir aufhören, uns mit unserer Vergangenheit zu beschäftigen und mit Jesus zu beschäftigen und mit dem, was er getan hat? Als der Sohn dem Vater sagen wollte, Vater, ich bin unwürdig, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner, hat der Vater das komplett ignoriert. ist gar nicht drauf eingegangen. Weißt du, was der Vater gesagt hat? Hey Leute, bringt mir das allerbeste Gewand, bringt mir Sandalen, bringt mir einen Ring und lasst uns das Lamm schlachten, feiern und fröhlich sein und tanzen und zelebrieren. Und weißt du, oft sind wir Christen in diesem Modus, in diesem, ich bin unwürdig, ich bin nicht geliebt, ich bin wertlos und dies und jenes und das. Und hier drüben geht eine Party ab und der Vater partiert herum und tanzt und feiert und jubelt und freut sich. Und wir sind hier. Ich bin so unwürdig. Ich bin so wertlos. Und Jesus, hey, ich habe einen Preis bezahlt. Ich habe dich reingemacht. Ich habe dich heilig gemacht. Ich habe Sünde aus dir herausgerissen. Du bist wertvoll, du bist geliebt. Und was machen wir? Jesus, ich bin so wertlos. Ich meine, kennt einer diesen Gedanken, ich bin wertlos? Das ist eines der größten Lügen, die ich glaube, die uns der Teufel versucht einzublößen. Du bist nicht wertlos, du bist nicht ungeliebt, du bist geliebt, du bist akzeptiert und du bist wertvoll. Du bist, praise the Lord, Amen, Bruder, du bist wertvoll. Ich meine, willst du wissen, was dein Wert ist? Hast du dich schon mal gefragt, was ist mein Wert? Dann schau auf das Kreuz. Jesus ist dein Wert. Das, was er am Kreuz bezahlt hat, das bestimmt dein Wert. Du bist wertvoll und du bist kostbar. Du bist unglaublich wertvoll in den Augen unseres Papas. Ich meine, wenn du dir ein Auto kaufen würdest, oder? Du würdest nicht für ein Ford Fiesta Baujahr 98 20.000 Euro zahlen, oder? Würdest du das machen? Warum nicht? Weil der Wert nicht stimmt. Dein Wert hat gestimmt, deswegen hat Jesus sein Leben am Kreuz für dich gegeben. Dein Wert hat gestimmt. Du bist wertvoll und du bist geliebt von Anfang an. Von Anbeginn der Zeit bist du geliebt in den Augen deines himmlischen Papas. Von Anfang an, als er dich gesehen hat, noch im Bauche deiner Mutter, egal ob du gewollt bist oder nicht, hat er dich gesehen und hat dich geliebt. Psalm 139, da heißt es, dass ich im Leibe meiner Mutter, als ich noch ein Embryo war, in deine Augen geschaut habe. Wisst ihr, was mein Baby im Leibe meiner Frau gerade macht? Es schaut die Augen Gottes an. Und Gott sagt zu diesem Baby, du bist geliebt und du bist gewollt und du bist berufen für eine Zeit wie diese. Ich habe dich gewollt von Anbeginn der Zeit. Du bist gewollt. Du bist wertvoll, du bist geliebt. Warum sollte Gott den Menschen, den er im Garten erschaffen hat, nicht lieben über die Zeiten hinweg? Ich meine, ich habe noch kein Kind, es ist unterwegs. Aber meine Eltern haben früher mit mir gesagt, Hutan, du wirst die Liebe von Eltern nie verstehen, bis du ein eigenes Kind hast. Das haben sie immer gesagt zu mir. Und ich habe die Vorahnung, dass Eltern ein Stück der Liebe Gottes erfahren haben, das im Herzen Gottes ist. Weil Gott liebt dich von Anbeginn der Zeit. Gott findet dich wertvoll. Gott liebt dich. Gott hat dich auserwählt, damit du Fleisch seines Fleisches bist und damit du Knochen seines Knochen bist. Wie es im Alten Testament heißt, wenn zwei heiraten. Du bist Gebein von seinem Gebein. Du bist Fleisch von seinem Fleisch. Du bist eins mit Christus und er liebt dich. Du bist wertvoll in seinen Augen. Dieser Gedanke, dass du unwürdig bist, muss aufhören. Dieser Gedanke, ich bin unwürdig und ich bin wertlos und ich bin zwecklos. All diese Gedanken sind eine Lüge aus den Pforten der Hölle und es wird Zeit, dass wir Wahrheit erkennen, weil Wahrheit macht frei. Und die Wahrheit ist, er hat einen Preis bezahlt, weil du es wert warst, dass er den Preis bezahlt. Er ist am Kreuz gestorben, weil du würdig warst. Er hat sein Leben gegeben, weil du kostbar bist, weil du ihm wichtig bist. Du bist nicht irgendwie so ein kleines Ding, was irgendwie entstanden ist, zwecklos, nutzlos. Nein, du bist gewollt. Du bist gewollt für eine Zeit wie diese. Du bist gewollt für eine Zeit wie diese. Du bist gewollt. Egal, wo du herkommst, egal, was deine eigene Biografie ist, egal, was deine Eltern zu dir gesagt haben, egal, was Menschen dir angetan haben, egal, ob du durch die Hölle gegangen bist oder nicht, du bist gewollt und du bist geliebt. Du bist gewollt und du bist geliebt. Und Gott hat sein Leben gegeben, damit du dieser Liebe begegnen kannst. Nicht nur, damit du dieser Liebe begegnen kannst, sondern dass diese Liebe in dir ein Zuhause findet. Ich habe so angefangen, dass ich gesagt habe, Liebe braucht immer ein Gegenüber, um sich auszugießen, richtig? Gott hat dich erkauft, Gott hat dich rein und heilig und sauber gemacht, richtig? Man hat dem verlorenen Sohn ein Gewand gebracht, oder? Was machst du, wenn du abends ins Bett gehst und einen Schlafanzug anziehen willst? Du ziehst deine alten Klamotten aus, oder? Du ziehst dich immer wieder neue Klamotten übereinander an, sonst siehst du irgendwann aus wie ein Michelin-Männchen und bist voll kugelrund. Oder du ziehst deine Klamotten aus. Die Person kam wieder mit einem Gewand bedeckt, voller Sünde, voller vom Duft des Schweines beklebt und keine Ahnung was. Und er musste dieses dreckige, sündige Gewand ausziehen, damit er das neue Gewand anziehen kann, oder? Das ist das, was mit dir passiert ist. Deswegen bist du wertvoll. Er hat diese Sünde aus dir herausgerissen. Du bist kein dreckiger, armer, dreckiger, stinkender Sünder mehr. Das warst du mal. 2. Korinther 5, 21. Der Sünde nicht kannte, wurde zur Sünde. Der Sünde nicht kannte, wurde zur Sünde. Wie wurde Jesus zur Sünde? Hat er gesündigt, dass er zur Sünde wurde? Nein. So weit gehen wir nicht, das ist schon fast gefährlich, dieser Weg, den du beschreitest. Aber wie wurde Jesus zur Sünde? Hast du dir schon mal die Frage gestellt? Er hat das Wesen von Sünde empfangen, richtig. Jesus wurde zur Sünde, indem er seine Arme weit auftat und Sünde, das Wesen von Sünde empfing. Der Sünde nicht kannte, wurde zur Sünde, damit die, die glauben, zur Gerechtigkeit Gottes werden. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Gott hat dich gerechtfertigt und Gott hat dich geheiligt an deinem inneren Menschen. Und du empfängst das Ding genauso, wie er es empfangen hat, indem du deine Hände auftust, wie ein Geschenk, das empfängst. Unabhängig von deinen Werken, unabhängig von deiner Leistung, unabhängig, ob du gerade gesündigt hast oder nicht, liebt Gott dich bedingungslos. Gott liebt dich bedingungslos. Ich meine, als Jesus getauft worden ist im Matthäus-Evangelium und aus dem Wasser kam, heißt es, ging der Himmel auf und eine Stimme kam und sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden, oder? Hast du dir schon mal angeschaut, wie viele gute Werke Jesus bis zu diesem Zeitpunkt getan hatte? Kein einziges. Das war das erste Auftreten Jesu, dass er getauft wird, hochkommt und unabhängig von seinen Werken bestätigt der Vater seine Liebe gegenüber seines Sohnes. Gott liebt dich bedingungslos, sagen wir den Menschen draußen auf der Straße, richtig? Wenn wir rausgehen, sagen wir, Gott liebt dich bedingungslos. Sag ja zu ihm. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Sag ja zu ihm. Und dann sind sie in der Gemeinde. Okay, jetzt musst du das tun, damit Gott dich liebt. Jetzt dies. Jetzt musst du Bibel lesen. Fasten. Fürbitte machen. Dein Zehnten geben. Sonntags im Lobpreis in der ersten Reihe rumhüpfen wie ein Verrückter, damit Gott dich liebt. Vorher, Gott liebt dich bedingungslos. In der Gemeinde, tu was, damit Gott dich liebt. Wenn Gott dich, als du noch ein Sünder warst, bedingungslos geliebt hat, wie viel mehr liebt er dich jetzt, unabhängig von deinen Werken? Als er dich geliebt hat, als du noch ein dreckiger Sünder warst, als du ein Leben ohne ihn gelebt hast, als du Mist gebaut hast und gesündigt hast ohne Ende, damals hat er dich bedingungslos schon geliebt. Wie viel bedingungsloser liebt er dich jetzt als Christ und als sein Kind? Du bist so wertvoll und du bist so geliebt. Und er hat dich gereinigt und gerechtfertigt, hat Sünde rausgerissen, damit seine Liebe Raum in deinem Herzen findet. Amen. Wie heißt es in Römer 5, 5? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ein Ist-Zustand, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Gott ist Liebe, richtig? Das heißt, wenn da steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen, heißt es, Gott ist ausgegossen. Gott selbst ist ausgegossen in unser Herz. Durch den Heiligen Geist. In dem Moment, wo du ihm dein Leben gegeben hast, ist der Heilige Geist in deinem Herzen eingezogen, richtig? Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Deine Bestimmung ist es, voll zu sein mit dem Heiligen Geist. Deine Bestimmung ist es, voll zu sein mit seiner Liebe. Die Bestimmung von Adam war es nicht, Gott anzubeten, sondern die Bestimmung von Adam war es, geliebt zu werden. War es sich volllaufen zu lassen mit Liebe. Voll zu sein mit der Liebe Gottes. Und das ist deine Bestimmung als Tempel Gottes. Voll zu sein mit seiner Liebe. Ich war zehn Tage wäre schön gewesen. Ich war 10 Jahre lang bei den Rangern. Kennt ihr einen Royal Ranger? Pfadfinder, christliche Pfadfinder, Mann. Ich war 10 Jahre dabei. Ich habe ein NTC gemacht, Mann. Mir fehlt nur noch ein Camp und ich könnte einen eigenen Stamm gründen, Mann. So krass war ich. Aber das waren üble Zeiten teilweise. Aber egal. Ich habe die Erfahrung gemacht bei den Rangern. Wenn du einen Schlafsack kaufst, einen nagelneuen Schlafsack, der sitzt perfekt da drin, oder? Kennt das einer vom Zelt? Du kaufst einen Schlafsack, das Ding sitzt da drin. Und dann holst du es einmal raus und versuchst das Ding mal wieder da reinzubekommen. Es ist unmöglich, das so reinzubekommen, wie das drin war. Oder? Ich meine, du drollst das, drückst die ganze Luft raus und versuchst, diesen Schlafsack in seinen Sack zurückzubekommen. Kennt einer das Problem? Und du findest dich wieder mit deinem Fuß, mit deinem Kumpel, der mit seiner Elle draufdrückt und der Faust und mit dem Fuß, Knie, mit dem, du legst dich auf das Ding, damit das Ding da reinpasst. Kennt einer das Problem? Genau das hat Jesus mit dir gemacht. Du bist der Sack und seine Liebe hat er genommen. Seine gesamte Liebe, weil du bist ein Tempel, richtig? Und er hat es in dich hineingedrückt und hineingepresst. Er hat den Heiligen Geist zu Hilfe gerufen. Heiliger Geist, nimm mal diesen Sack. Und dann hat der Heilige Geist dich genommen. Und dann ruft er noch, Jesus, komm mir helfen. Ich brauche deine Hilfe, Bruder, Kollege. Und dann kommt Jesus, packt sich die Schnur und der Vater drückt seine Liebe in dich hinein. Und dann guckt noch dieses Stück oben raus und mit seinem göttlichen, riesigen Finger, drückt er das Ding rein. Jesus, zieh zu. Wir haben es geschafft. Die Dreieinigkeit gibt sich selbst ein High Five. Hast du gut gemacht, Jesus. Jesus guckt den Heiligen Geist an. Hast du gut gemacht. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Wow. Ist ausgegossen in dein Herz. Du bist zu jedem Zeitpunkt geliebt. An deinem schlimmsten Tag und an deinem besten Tag. Egal, ob du auf dem Gipfel deines christlichen Glaubens bist oder im Sumpf versunken bist. An deinem besten Tag und an deinem schlimmsten Tag liebt Gott dich gleich. Und seine Liebe ist an deinem besten Tag in dein Herz ausgegossen und in deinem schlimmsten Tag. Du erschaffen worden bist, um seiner Liebe zu begegnen. Bedingungslos. Bedingungslos. Du bist geliebt und du bist akzeptiert, unabhängig von deinen Werken. Du bist würdig gemacht. In Römer 8,1 heißt es, da ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Jede Verdammnis ist abgebrochen. Du sollst tatsächlich, oder du darfst, lass mich anders sagen, du darfst ein Leben frei von Verdammnis führen. Frei von Verdammnis, frei von Anklage, frei von Sündenbewusstsein. Du darfst ein Leben in Freiheit führen, weil die Wahrheit ist, Gott liebt dich und Gott hat dich frei gemacht. Die Wahrheit ist, Gott hat dich geküsst und er wird dich immer weiter küssen. Wow. Das ist eine gute Botschaft, das ist Grundlage. Es soll nicht nur hier im Kopf stattfinden, sondern in deinem Herzen. Weißt du, du kannst dich vor seiner Liebe nicht verstecken. Psalm 139 stellt sich David die Frage, wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Wo sollte ich mich vor deinem Angesicht verstecken? Und wir wissen, dass Gott Liebe ist, oder? Das heißt, er stellt sich unter anderem die Frage, wo könnte ich mich vor deiner Liebe verstecken? Und dann beschreibt er dieses Szenario, wenn ich mich verstecken würde hinter Mond, da ist deine Liebe. Wenn ich mich hinter der Sonne verstecken würde, da ist deine Liebe. Wenn ich mich in der Hölle vergraben würde, im Sheol heißt es da, selbst da ist dein Geist. Wenn ich zur Dunkelheit sprechen würde, Dunkelheit soll das Licht um mich herum sein, selbst da ist dein Geist. Du kannst dich nicht vor der Liebe Gottes verstecken. Du kannst dich nicht verbergen vor dem, der alles geschaffen hat und der alles sieht. Egal wie einsam du bist oder wie viele Freunde du hast, du kannst dich nicht verstecken. Es gibt eigentlich keine Einsamkeit mehr. Weißt du warum? Weil er ist da. Du bist nicht mehr einsam, er ist da. Und weil er da ist, gibt es auch kein Versteckenspielen mehr. Das ist die andere Seite, weißt du, Leute tendieren dazu, sich gern zu verstecken. Jeder Schritt, den du tust, egal in welche Richtung, den tust du tiefer hinein in seine Liebe. Weil er ist überall, oder? Die Gegenwart des Herrn, heißt es in Jesaja 6, Vers 6, erfüllt die gesamte Erde. Seine Präsenz, seine Gegenwart, seine Liebe erfüllt alles. Und jeder Schritt, den du machst, machst du tiefer hinein in die Soße seiner Liebe. Machst du tiefer hinein in das heiße Fett seiner Umarmung. Gibt so ein Lied, Every Step I Take oder Breath I Take oder sowas. Kennt ihr das? Jeder Schritt, den du tust, tust du tiefer in seine Liebe hinein. Und seine Liebe ist so elementar notwendig, zu wissen und erfahren zu haben. Weißt du warum? Weil seine Liebe jeden Schmerz wegwäscht. Seine Liebe tut jeden Dreck in uns, beseitigt jeden Schmerz unserer Vergangenheit, beseitigt alles. Seine Liebe ist unser Lebenselixier. Seine Liebe ist unser Heilungsöl, was wir brauchen, weil so oft finden wir Christen wieder und das tut mir so leid für diese Menschen. Und wenn du dich angesprochen fühlst, ich meine das wirklich nicht böse, ich gucke dich auch nicht an, sondern ich sage das aus einem liebevollen Herzen. Aber es gibt so viele Christen, die so verletzt sind vom Leben, die so verletzt sind. Und die raufen rum und sagen, weißt du, vor 20 Jahren, mein Vater war nie da. Vor 20 oder 30 Jahren hat meine Mutter das zu mir gesagt. Und dies und jenes und das tut mir weh. Das verletzt mich, das hat mich geprägt über die letzten 20 Jahre. Und ich denke mir so, was, 20 Jahre deines Lebens? Wirklich jetzt? Im Ernst, seit 20 Jahren hast du Schmerz in deinem Leben? Und ich sage das wirklich nicht von oben herab, verstehe mich nicht falsch. Aber ich habe etwas entdeckt, was so kraftvoll ist und was so heilend ist, dass jeder das hören muss. Und das ist die Liebe Gottes, die jeden Schmerz hinwegwischt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du einmal der reinen, heiligen, intensive Liebe Gottes begegnet bist, dass es Schmerz in deinem Herzen geben könnte, weil sein Schmerz, seine Liebe nimmt alles weg. Weißt du, ich bin christlich aufgewachsen, aber ich habe ein echt hartes Leben gehabt, okay? Ich wurde geschlagen wie ein Verrückter, meine Mutter hat einen heißen Kochlöffel auf meine Hand gelegt, mein Vater wollte mir einmal die Finger abschneiden, ich bin geschlagen worden, mir wurde ins Essen gespuckt, ich wurde mit Gürteln ausgepeitscht, ich wurde geschlagen, misshandelt, beleidigt, alles. Und ich bin christlich aufgewachsen, machen andere Christen auch, aber ich liebe meine Eltern. Und irgendwann kam die Liebe Gottes in mein Leben und hat diesen gesamten Schmerz hinweggenommen. Dieses gesamte Leid meiner Kindheit hinweggenommen. Dieses nicht akzeptiert worden sein und gequält worden sein. Ich habe gelitten unter Albträumen und habe mir jahrelang, bis ich 14 war, jede Nacht in die Hose gepisst, weil ich so Angst hatte. Und die Liebe Gottes kam und hat allen Schmerz weggenommen. Und dann bin ich zu meinen Eltern gegangen mit einem Eimer voller Wasser und habe gesagt, ich vergebe euch und ich wasche eure Füße als Zeichen der Vergebung. Und das hat unsere Familie so verändert. Meine Eltern sind die Allerbesten. Ich bin stolz auf meine Eltern. Meine Eltern sind stolz auf mich. Und oft fehlt diese Begegnung mit seiner Liebe, sodass wir seit Jahren mit Dingen zu kämpfen haben, die er eigentlich schon am Kreuz besiegt hat. Heißt es nicht, wir sind geheilt in seinen Wunden? Immer wenn wir das hören, beziehen wir das auf körperliche Heilung, oder? Wir beziehen das so auf, ja, Gott hat bezahlt für meinen Krebs, ich darf frei von Krebs sein. Gott hat mich geheilt von Rückenschmerzen am Kreuz, ich darf frei von Rückenschmerzen sein. Aber wusstest du, dass das Wort, was an dieser Stelle benutzt wird, dieses griechische Wort sozo, das bezieht sich nicht nur auf deinen Körper. Es bezieht sich auf deinen Geist, es bezieht sich auf deine Seele und es bezieht sich auf deinen Körper. In dem Moment, wo Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, in meinen Wunden bist du geheilt, meinte er tatsächlich geheilt an Geist, Seele, Leib, an allem. Und es wird Zeit, dass diese Offenbarung unser Herz trifft, dass diese Liebe unser Herz flutet. Weil so oft finden wir uns in diesem alten Leben wieder, oder? So oft rede ich mit Menschen und die sagen, hey, meine Eltern haben mir das angetan und das ist die Konsequenz, was ich gerade verspüre. Und ich denke mir so, natürlich ist das die Konsequenz, die du gerade verspürst, wenn du dich die ganze Zeit damit auseinandersetzt. Ich meine, was bedeutet identifizieren? Ich habe heute nochmal drüber nachgedacht. Was bedeutet, sich mit etwas oder jemandem zu identifizieren? Es bedeutet, sich eins zu machen mit dem, oder? Ich meine, ich bin Bayern-Fan, ich stehe dazu, der Jan auch. Wir werden deutscher Meister und wir werden auch noch Erster in der Champions League. 4-0 nächste Woche. Aber wenn ich mich mit dem FC Bayern identifiziere, bedeutet das, dass ich ein Teil davon bin, ein Stück weit. Jetzt nicht Vereinsmitglied, auch nicht Mannschaftsmitglied, aber ich fühle mich dem zugehörig, oder? Ich meine, es gibt tausend andere Beispiele. Weißt du, du identifizierst dich mit dem ersten FC Köln. Nein, auch wieder Fußball. Du identifizierst dich mit, keine Ahnung was, mit irgendwas, you name it. Und du machst dich eins damit, oder? Identifizieren bedeutet, sich eins zu machen mit etwas. So, wenn du jetzt die ganze Zeit dein altes Leben vor Augen hast, das haben Menschen mir angetan, das hat mein Vater gesagt, das hat meine Mutter gesagt, hier wurde ich geschlagen, hier wurde ich misshandelt, hier wurde ich angespuckt, hier wurde ich beleidigt und die ganze Zeit, dass das Ding ist, was in deinem Kopf kreist, ratter, 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 das haben Menschen mir angetan, das haben ratter Menschen mir angetan, dann identifizierst du dich damit und dann ist das die Konsequenz, die du in deiner Gegenwart verspürst. Wenn es Leid in deinem heutigen Leben gibt, dann nur, weil du dich mit etwas aus deiner Vergangenheit identifizierst. Aber lass mich dir eine Frage stellen. Ist deine Vergangenheit gerade jetzt noch aktuell? Deine Vergangenheit ist vergangen, oder? Ich meine, das, was ich vor 5 Minuten gesagt habe, das ist nicht mehr jetzt. Das ist nicht mehr Realität. Das war mal, das habe ich mal gesagt, aber es bestimmt nicht mehr mein Jetzt. Das, was Menschen dir damals gesagt haben, das bestimmt nicht dein Heute. Weißt du warum? Weil seine Liebe dein Jetzt und Heute bestimmt. Seine Liebe sagt dir, wer du bist, nicht deine Vergangenheit. Du bist in Christus, richtig? In dem Moment, wo du dein Leben gegeben hast, bist du in Christus. Wir sind in ihm. Das bedeutet auch, dass deine Zukunft in ihm ist, oder? Es bedeutet gleichzeitig auch, dass deine Vergangenheit in ihm ist. Die Vergangenheit, die du erlebt hast, ist nicht mehr deine wahre Vergangenheit, sondern sein Leben ist deine Vergangenheit, ist deine Gegenwart und ist deine Zukunft. Du bist in Christus. Du bist in ihm. Und wenn du dich lernst, damit einzumachen, dass du in Christus bist, dann verliert deine Vergangenheit an Halt an dir. Wusstest du, dass Gott über der Zeit steht? Wusstest du, oder? Ich meine, Gott war und dann hat er Sonne, Mond und Sterne erschaffen, richtig? Gott hat die Zeit erschaffen. Das heißt, die Zeit ist eine gerade Linie, Gott steht drüber. Deswegen verändert sich Gott nicht, weil er nicht von Zeit geprägt ist. Deine Zeit war hier, aber in dem Moment, wo du ihm dein Leben gegeben hast, bist du in ihm, richtig? Du bist rausgenommen und bist versetzt worden an himmlische Orte, heißt es in Kolosser. Du bist rausgenommen aus dem Machtbereich der Finsternis und du bist versetzt in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe. Ich meine, dein Körper befindet sich noch in der Zeit, aber eigentlich befindet sich dein Geist über der Zeit in ihm, richtig? Schmerz, Tod und Leid ist eine Folge der Zeit. Richtig? Das, was Menschen dir angetan haben, ist in der Zeit passiert. Jetzt bist du über der Zeit. Jetzt schaust du von oben herab auf die Zeit. Jetzt bestimmt die Zeit nicht mehr deine Umstände, sondern du stehst drüber und du herrschst von himmlischen Orten durch den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit, Römer 5,17. Du herrschst von diesem Ort aus und du lässt die Zeit nicht mehr deinen Wert bestimmen, du lässt die Zeit nicht mehr deinen Schmerzbefinden bestimmen, du gibst der Zeit nicht die Erlaubnis zu bestimmen, wer du bist, weil du jetzt in Christus bist. Du bist kein Gefangener deiner Vergangenheit mehr. Du bist erlöst. Du bist erlöst von all dem Schmerz. Du bist erlöst von all dem Leid. Du bist freigemacht von all dem Dreck. Deswegen musst du nicht mehr freudlos sein. Deswegen musst du nicht mehr depressiv sein. Deswegen musst du nicht mehr traurig sein, weil du drüber sitzt. Psalm 2, Vers 4. Gott sitzt im Himmel und lacht. Gott sitzt im Himmel über der Zeit und lacht über seine Feinde. Und du sitzt in ihm. Und er ermutigt dich, mit ihm zu lachen über das, was dir passiert ist in der Zeit. Warum? Weil er einen genialen Plan hatte. Und diesen genialen Plan auch umgesetzt hat. Weil was Gott anfängt, vollbringt er. Amen. Wäre bitter gewesen, wenn Jesus nur so bis zum Kreuz gegangen wäre und dann doch wieder zurück, oder? Aber ist dir aufgefallen, dass in dem Moment, wo Jesus gefangen genommen worden ist von Herodes, da fängt schon das Erlösungswerk fängt ja schon mit seiner Geburt an, richtig? Das ist Teil des Erlösungswerks. Ohne Geburt von Jesus, ohne keine Kreuzigung von Jesus, macht Sinn. Aber ich finde es so interessant, weil wir überlesen diese Bibelstellen immer so leicht. Jesus wurde gefangen genommen. Und was haben sie mit Jesus gemacht? Vor Herodes und Pilatus geführt. Und dann hat man ihm irgendwann die Augen verbunden, ihn geschlagen, richtig? Und gesagt, Prophet, prophezeie, wer war's? Dann wurde er vor die Soldaten gebracht. Die Soldaten haben sich über ihn lustig gemacht, haben eine Krone aus Dorn gebastelt, ihm aufs Haupt. Dann wurde er misshandelt, angespuckt, er wurde mit einem Rohr geschlagen. Und das alles zu deiner Heilung willen. Jesus wurde gemobbt. Prophezei, wer dich geschlagen hat, die Krone auf dem Kopf, Jesus wurde gemobbt, Jesus wurde selig misshandelt, Jesus wurde missbraucht, wurde geschlagen, wurde ausgepeitscht, ist ans Kreuz gegangen, hat all den Schmerz deines Lebens genommen, ist Teil des Erlösungswerks. All den Schmerz aus deiner Vergangenheit hat er auf sich genommen, hat es getragen, ist gestorben und ist siegreich aufgestanden und du mit ihm und in ihm. Du bist mit ihm an dieses Kreuz gegangen, dein altes Leben, der Schmerz aus deinem Leben ist mit ihm ans Kreuz gegangen. All das, was Menschen dir angetan haben, all dein Leid, all die schlechten Worte, all die Misshandlung, all den Schmerz aus deinem Kinder, aus deinem Familienleben, all dieses Zeugs hat er auf sich genommen. Und du bist mit ihm begraben worden und bist mit ihm in einem vollkommen neuen Leben auferweckt worden. Jetzt kommen wir wieder zurück zum verlorenen Sohn, zum Gleichnis. Da gab es ja noch den älteren Bruder, richtig? Der kam dann nach Hause und was hört er? Feiern und tanzen, Jubel und Schreien, Essen ohne Ende, preis den Herrn. Essen ist immer eine gute Sache, oder? Party ohne Ende. Und dann ruft er einen der seiner Tagelöhner und sagt, hey, was ist los? Und dann sagt er, hey, dein Bruder ist wieder nach Hause gekommen. Und dann weigert sich der ältere Sohn ins Haus zu gehen. Ist beleidigt und frustriert. Und dann kommt der Vater zu ihm und sagt zu ihm, hey, warum kommst du nicht ins Haus? Und dann sagt er, du hast nie eine Party für mich gefeiert. Und dann sagt der Vater eine Sache, die ich so gewaltig finde. Hey, Kind, du bist alle Zeit bei mir, alles was meines ist dein. Das sagt er und dann geht's weiter. Dein jüngerer Bruder war verloren und ist nach Hause gekommen. Dein jüngerer Bruder war tot und ist nun lebendig. Sollen wir nicht nun fröhlich sein, uns freuen und feiern? Freude ist ein natürliches Resultat von dem, was Jesus für uns bezahlt hat und ermöglicht hat. Und wo finden wir uns oft wieder? Und hier drüben geht eine Party ab. Und zu der will Jesus uns einladen. Weißt du, so viele Christen sind depressiv. So viele Christen sind gefangen in Panikattacken und Trauer und Leid. Und das sage ich wirklich nicht abwertend. So viele Christen sind gefangen von ihrem alten Leben, von dem Leben ihrer Vergangenheit, von all dem, was passiert ist. Und da drüben geht eigentlich eine Party ab. Und Gott sagt, komm! Komm, lass uns fröhlich sein, lass uns tanzen, lass uns feiern. Warum lädt er dich ein zu einer Feier? Weil er dein altes Leben abgeschnitten hat von dir. Dein altes Leben hat er abgehakt, er hat sein Samurai-Schwert genommen, zack, die Blutslaufbahn durchschnitten, die Vergangenheit von dir abgeschnitten, sein Wort, seine Wahrheit hat dich freigemacht, hat dich neu gemacht, er hat dich erlöst, er hat dich erkauft und er lädt dich jetzt ein zu einer Party. Und wir immer wieder, mein altes Leben und das, was Menschen mir angetan haben. Und ich bin nicht wert, geliebt zu werden. Ich bin so nutzlos. Und Gott sagt, hey, komm rüber zu mir. Komm rüber zu mir. Ich habe ein neues Leben für dich. Hier drüben findet ein Freudenfest statt. Ich meine, hast du mal gelesen, was Psalm 30 schreibt? Ich finde das so gewaltig. Psalm 30, hier ist er. Psalm 30 schreibt David, oder wer auch immer, doch ist von David, meine Wehklage, meine Trauer, meine Wehklage hast du mir in Reigen, in einen Tanz verwandelt. Meine Trauer, meine Depression, meine Wehklage hast du in Reigen, hast du in einen Tanz verwandelt. Und dann geht's weiter, mein Sacktuch, Sacktuch, was ist das? Ein Bild auf Trauer, weißt du, wenn die traurig waren, haben die doch Sacktuch angezogen, Kartoffelsack und Asche aufs Haupt, oder? Die Juden, mein Sacktuch hast du gelöst und mit Freude hast du mich umgürtet. Du bist kein depressives Ding, was geprägt ist von seiner dreckigen, sündigen, hässlichen Vergangenheit. Du bist ein Kind Gottes, was geliebt ist, was wertvoll ist, was ganz gemacht ist, was angenommen und akzeptiert ist und was ins Haus seines Vaters zurückgeholt worden ist. Und da kannst du dich freuen und feiern dran. Ich meine, wir werden den Vogel jetzt landen. Jesaja 61. Den Horst, genau. Den Airbus A380. Da hatte ich mal das Privileg und bin in der Business Class geflogen, ohne dass ich was dafür bezahlt habe. Das war schön. Da habe ich, was war das nochmal für ein Fleisch? Wie nennt man das Tier? Nein, das war nicht Büffel, wie hieß denn das andere? Bisonfleisch gegessen, ein Bisonfilet. Boah, das war so geil. Psalm 61, Jesaja 61, okay? Seid ihr dabei? Wir werden den Flieger jetzt hier landen und dann werden wir beten und dann euch nach Hause schicken. Wie viel Uhr haben wir denn? Schon 8:30 gleich. Okay, wir sind gut in der Zeit. Eine prophetische Aussage von Jesaja über Jesus, okay? Wir sind nicht gut in der Zeit, wir sind über der Zeit. Der Geist des Herrn ist auf mir, okay? Das ist eine prophetische Aussage von Jesus. Der Geist des Herrn ist auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Der Herr hat mich gesalbt. Und jetzt listet Jesus auf, wozu der Herr ihn gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Hammer, das Evangelium zu predigen. Zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind. Wenn du hier sitzt und dein Herz ist gebrochen, er will dein Herz heute Abend heilen mit dem Kuss seiner Liebe. Amen. Zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind. Freilassung auszurufen den Gefangenen. Weißt du, wenn du ein Gefangener deiner Vergangenheit bist, dann ist heute Abend deine Zeit. Amen. Und die Kerker der Gebundenen zu öffnen. Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Und jetzt weiter, zu trösten, sag mal zu trösten. Zu trösten alle Trauernden. Er will trösten alle Trauernden. Wenn du hier bist und trauerst, dann will er dich trösten. Ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben. Wenn du in Trauer bist und dein Haupt mit Asche bedeckt hast, dann will er heute Abend diese Asche wegwaschen und dir eine wunderschöne Krone, ein wunderschönes Diadem aufsetzen. Kopfschmuck statt Asche. Freudenöl statt Trauer. Gott will nicht, dass du ein trauriges, depressives Leben führst. Er will, dass du dich freust. Philipper 4,4, freut euch alle Zeit im Herrn. Und noch einmal sage ich, freut euch. C.S. Lewis sagt, dass Freude ein ernsthaftes Geschäft im Himmel ist. Freude ist essentiell notwendig für uns Christen. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft, Nehemia 18. Die Freude des Herrn ist unsere Kraft. Freudenöl statt Trauer. Freudenöl statt Trauer. Mein Sohn war verloren, war tot, ist wieder lebendig geworden. Lasst uns fröhlich sein und feiern und tanzen. Ein Ruhmesgewand statt eines verzagten, eines depressiven Geistes. Ein Ruhmesgewand, was auch immer das sein soll. Hört sich auf jeden Fall gut an, oder? Ein Gewand, was sich rühmt, ein Ruhmesgewand. Statt eines verzagten Geistes sehen wir hier diesen Austausch. Sehen wir dieses Depressive da, Traurige da, Zerbrochene da, Schmerzhafte da, das Gefangene da. Aber wir sind nicht mehr da. Wir sind auferweckt worden und wir sind jetzt da, drüben. Wo Freudenöl ist, wo Freude ist, wo Feier ist, wo Jubel ist, wo Ruhm ist, wo Freiheit ist, wo Heilung ist, wo ein geheiltes Herz ist. Du warst mal da drin. Das war mal dein Leben. Das war mal deine Realität. Aber sie ist es nicht mehr. Deine Realität, dein wahres Leben, dein Wert, deine Identität ist jetzt da drüben in Christus. All das war einst Realität, bevor du Jesus kennengelernt hast. Aber nun ist er deine Realität. Und wir sehen die Heilung von dies und jenem und das in Jesaja 61 zu einem Zweck. Zu einem Zweck, willst du den Zweck wissen? Damit, das hat er alles weggenommen von dir, richtig? Damit du jetzt etwas bist, willst du wissen was? Ein Baum der Gerechtigkeit. Eine Terebinte der Gerechtigkeit, eine Eiche der Gerechtigkeit. Das alles hat er weggenommen, damit du jetzt vollkommen gerechtfertigt hier drüben stehst. Im Öl seiner Liebe, im Fluss seiner Freude, frei von Trauer, frei von Leid, frei von Schmerz. Jesus hat dich erlöst. Jesus hat dich wirklich erlöst. Ich meine, wir hören diesen Satz so oft und denken uns, ja, Jesus hat uns erlöst. Aber ich wage zu behaupten, dass unser Leben wesentlich anders aussehen würde, wenn wir wirklich begreifen würden, dass Jesus uns erlöst hat. Ich meine, ich glaube persönlich noch nicht, dass ich es zum Vollmaß ergriffen habe. Auf keinen Fall. Ich bin auf einer Reise. Aber ich sehe hier drin etwas. Ich finde hier drin etwas. Und ich will es in meinem Leben wiederfinden. Freudenöl statt Trauer. Ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Freiheit statt Gefangenschaft. Tanzen und Jubel statt Weinen und Asche. Das ist das, was er mit dir getan hat. Das ist Teil deines Lebens. Das ist Teil deiner Identität. Das ist Teil des Erlösungswerkes. Und wir erleben das in letzter Zeit so oft, dass Menschenleben radikal verändert werden. Ich war im August auf einer Jugendfreizeit, wo ich 7 Tage lang gepredigt habe. Und habe eine ähnliche Predigt gepredigt wie heute Abend. Und eine Vergangenheit ist vergangen und sowas. Und da war ein junger Mann, der ist gezwungen worden. Ist gut, so eine Kultur des Zwanges, oder? Ist gut, wenn Eltern Kinder zu etwas zwingen. Ist bestimmt gut. Er ist gezwungen worden, zu der Freizeit zu kommen. Hatte keinen Bock, ist gezwungen worden. Manchmal ist Zwang vielleicht echt gut. Ich wurde auch zu viel gezwungen. Keine Ahnung, wo ich heute wäre, wenn ich nicht gezwungen worden von meinen Eltern, in den Gottesdienst zu gehen. Auf jeden Fall ist er gezwungen worden, da hinzukommen und sitzt da während des Lobpreises und ist mit sich und seinen Kollegen beschäftigt und nur am Labern und nur am Diskutieren. Und die Leiter kommen zu mir und sagen, hey Hutan, was sollen wir mit denen machen? Die stören den Gottesdienst. Ich so, waren wir nicht mal alle so? Und nur, habe ich echt gesagt, ist kein Scherz. Und nur am Labern, am Missbauen und dann fange ich an zu predigen und der Typ sitzt an meinen Lippen. Der klebt an den Worten meines Mundes, der klebt an dem, was ich predige. Und dann mache ich einen Aufruf und der Typ sitzt vorne, beugt sich als einer der Ersten und gibt Jesus, keine Ahnung, seinen Schmerz und sowas. Und ich kannte den nicht, ich wusste nicht, wo er herkommt. Und dann am nächsten Tag kommt er zu mir hin. Ungewolltes Kind, Vater hat ihn verlassen, hat einen Stiefvater gehabt, der auch abgehauen ist. Nochmal einen neuen Vater, ist eine grausame Vergangenheit, Familienmitglieder ohne Ende gestorben. Onkel, Tante, Oma, Opa, alle innerhalb eines kurzen Zeitraums. Missbraucht worden, dies und jenes. Ich habe seinen Lebenslauf gelesen. Das war grausam. Ein 14-jähriger junger Mann mit so einer Story. Das erlebt ein ganzer Mensch nicht in seinem Leben. Und dann erzählt er mir das so am nächsten Tag, was seine Vergangenheit ist. Und dann sagt er, als ich diese Botschaft gehört habe, die du gepredigt hast, und meine Augen geschlossen habe und gebetet habe, habe ich gespürt, wie Jesus den gesamten Schmerz aus meinem Herzen genommen hat. Den gesamten Schmerz aus meiner Vergangenheit. All die Schmerzen, all das Leid, was ich die 14 Jahre meines Lebens mit mir rumtrage, alles rausgenommen. Ihr hättet den Typen sehen müssen, die letzten 6 Tage. Du hättest dir nicht vorstellen können, dass er die ersten 4 Stunden so war. Und das erleben wir immer wieder, wie Menschen in Freiheit durchbrechen, wie Menschen frei werden von Schmerz, von Depression, von Leid. Vielleicht können wir irgendwie nochmal Musik spielen, ich weiß nicht, die Band oder vielleicht über CD. Seid ihr bright? Können wir von vorne? Paulus schreibt an Timotheus, seid alle Zeit bereit, das Evangelium zu predigen. Das Pedal, ja, ein bisschen Gitarre, ein bisschen Musik, ein bisschen. Und ich weiß nicht, wie wir das hier abschließen, aber vielleicht, wenn dich Dinge aus deiner Vergangenheit prägen, wenn du merkst, es ist ein Schmerz in deinem Leben, wenn du weißt, dass du depressiv bist, depressive Gedanken hast, traurig bist, in Trauer gefangen bist, dann komm einfach nach vorne heute Abend. Dann komm einfach hier vorne hin und wir glauben gemeinschaftlich für dich für einen Durchbruch. Du brauchst dich nicht schämen, keiner will dich bloßstellen oder sowas, keiner wird irgendwie doof gucken, sondern wir werden alle mit dir feiern, weil heute Abend etwas anfängt in deinem Leben, was dich verändern wird. Amen. Oft trauen wir uns nicht nach vorne zu kommen und denken uns so, was denken die Leute? ich sag dir eins, wir wollen dich heute Abend feiern und mit dir deinen Durchbruch, für deinen Durchbruch glauben. Amen. Das ist das eine, wenn du frei werden möchtest von diesem ganzen Schmerz und diesem Depressiven und von diesem Traurigen, dann komm nach vorne und stell dich auf die linke Seite. Wir müssen das jetzt ein bisschen organisieren. Konrad ist nicht da. Hilf mir, Jesus. Komm auf die linke Seite. Und wenn du nicht damit zu kämpfen hast, aber mehr von der Liebe Gottes erleben möchtest, dann komm doch zur Rechten. Amen. Dann stell dich hier zur Rechten. Und wir werden einfach für dich beten. Die Becky ist hier, der Chris. Ah, die Becky muss gehen. Aber der Rainer und die Hildegard werden beten. Der Rolf wird beten. Christina und Marlies werden beten. Und wir werden einfach für dich beten, dass Gott dich heute Abend berührt. Amen. Dass Gott dein Leben heute Abend nimmt und einfach verändert und transformiert, dich liebt mit seiner Liebe, mit seiner bedingungslosen Liebe und dich richtig einhult und einlullt mit seiner Begegnung heute Abend. Amen. Weil das ist das Wertvollste und Wichtigste, was wir brauchen. Eine Begegnung mit seiner Liebe verändert alles. Eine Begegnung mit seiner Liebe verändert alles. Amen. Und wir werden dieser Liebe heute Abend begegnen. Und vielleicht legst du schon mal deine Hand auf deinen Brustkorb. Ich will einfach beten. Und nach dem Gebet, was ich jetzt gleich sprechen werde, ist offiziell Schluss. Du darfst gerne nach Hause gehen. Wenn ihr euch unterhalten wollt, dann tut das doch bitte draußen, weil wir hier einfach noch ein bisschen mit Gott sein wollen. Das ist voll in Ordnung, wenn du gehst. Morgen geht's pünktlich um 8 Uhr weiter mit Konrad. Falls er kann. Nein, er kann. Das war ein Scherz. Mit Konrad, der wird können. Um 10 Uhr. Seid bitte pünktlich, weil wir brauchen die Zeit. Wir könnten eine ganze Woche mit der Botschaft füllen. Amen. Also ich bete jetzt. Jesus, danke dir für den heutigen Abend, Jesus. Ich danke dir für diesen Start in die Identitätstage, Jesus. Wir danken dir für deine Liebe, Jesus. Und ich bete, dass deine Liebe sich ausschüttet, Jesus, über uns, Herr. Dass deine Liebe sich gerade jetzt ausschüttet in unsere Herzen, Jesus. Um uns herum dich auf uns legst, Geist Gottes. Geist Gottes, wir sagen, komm. Komm heute Abend und tu, was du möchtest, Jesus. Komm mit deiner Heilung. Komm mit deiner Annahme. Komm mit deiner Liebe, Jesus. Jesus, ich bete, wie es im Hohelied heißt, dass du uns küsst mit den Küssen deines Mundes heute Abend. Komm und küsse uns, Jesus. Komm und küsse uns. Komm und küsse den verlorenen Sohn, Jesus. So wie im Gleichnis. Du bist dem Sohn um den Hals gesprungen und hast ihn geküsst, Jesus. Und ich bete, dass du uns deinen Kuss heute Abend aufsetzt, Jesus. Dass du uns deinen Kuss aufsetzt, Papa. Oh, Jesus, küsse uns mit den Küssen deines Mundes, Herr. Danke, Jesus. Und wir geben dir unser alles, Jesus. Wir geben dir unser alles, Jesus. Wir geben dir unsere Gegenwart. Wir geben dir unsere Vergangenheit. Wir geben dir unsere Zukunft. Wir geben dir unser alles. Und wir sagen, sei du der König in unserem Herzen. Wir lassen uns nicht mehr prägen von unserer Vergangenheit, denn die Vergangenheit ist nicht unser Gott, sondern wir lassen uns prägen von dir, weil du unser Herr bist. Danke, Vater.